Moin, ja, dann erinnern wir uns noch, wo wir sind. In Kapitel 7 geht es um reduzierte Wörter und ich quatsche uns mal kurz durch das, was da letztes Mal am Ende passiert ist, letzte Woche. Zunächst mal haben wir uns überlegt, dass unter den gängigen Voraussetzungen, die wir so haben in unserem Proxeter Kammernsystem, folgendes gilt: Immer wenn ich mir zwei Kammern hier nehme, x und y, und wenn ich da zwei minimale Galerien habe, von der einen zur anderen, dann sind die Wörter, die zu den Typen gehören der Galerien, Coxeter-Äquivalent. Das haben wir uns überlegt, haben wir auch schon benutzt. Und diese ganzen Coxeter-Tage sind heute noch mein Thema, deswegen wiederhole ich die. Dann haben wir uns als nächstes überlegt, dass immer dann, wenn wir irgendeine Galerie sehen in unserem Kammernsystem, dass sie dann minimal ist, genau dann, wenn sie reduzierten Typ hat. Und das werden wir heute verwenden. Also man kann einerseits an dem reduzierten Typ einer Galerie erkennen, dass das eine minimale Galerie ist und dass dann dementsprechend auch die Länge, der Abstand zwischen den beteiligten Kammern ist und umgekehrt. Das nächste, was wir uns angeschaut haben, und das, da habe ich dann auch motiviert, warum wir das machen, weil wir uns nämlich angucken wollen, dass man Residuen im Prinzip auch wie kleine Kammersysteme behandeln kann. Da in die Richtung haben wir dann auch noch was gemacht. Zuerst haben wir uns überlegt, dass wenn wir reduzierte Wörter haben, die uns das gleiche Gruppenelement liefern, dass sich dann diese Wörter nur durch elementare Homotopien unterscheiden können. Und dann haben wir uns angeschaut, was passiert, wenn wir eine Farbenmenge nehmen und dann alles, was wir für die große Farbenmenge I machen, für diese möglicherweise kleinere Farbenteilmenge J machen. Heißt also, dass wir uns bei den Farben auf J beschränken, wir bilden nur darin Wörter. Wir gucken uns nur Erzeuger für die Gruppe an, bei denen der Index aus der Farbenmenge J kommt. Dann erzeugen wir eine Untergruppe, haben dann da entsprechend Relationen und nur die Relationen ergeben sind, die nur diese Farben benutzen. Dann hat man ein entsprechendes eingeschränktes Diagramm, eine entsprechende eingeschränkte Matrix, bla bla bla. Und dann haben wir uns klar gemacht, dass dann auch wieder so eine Coxeter-Kammern-System-Situation rauskommt. Und das war, glaube ich, das Wichtigste an der Stelle, und da haben wir am Ende auch ein bisschen Zeit verbracht, wenn wir so ein Setup haben und uns dann zwei Wörter hernehmen, die nur Farben benutzen aus der Teilmenge J, dann sind die Coxeter-Äquivalent bezüglich der großen Coxeter-Gruppe genau dann, wenn sie Coxeter-Äquivalent sind, bezüglich der Untergruppe. Das heißt also, dass man die anderen Farben, die zusätzlichen Farben, die vielleicht da sind, nicht braucht. Und da sind wir stehen geblieben, wenn ich mich recht entsinne. Und dann machen wir jetzt weiter mit Lemma 7.5. Wo wir das Thema aufgreifen. Wir bleiben da noch ein bisschen, denn das Ziel wird sein, oder eins der Ziele wird sein, zu verstehen, wie sich Residuen und Wurzeln miteinander verhalten. Wir haben die üblichen Voraussetzungen. Und jetzt nehmen wir uns, ja, wie fangen wir an? Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Wir nehmen uns ein reduziertes Wort her. Und das sei aus der großen Wortmenge MI. Immer wenn ich reduziert sage, dann meine ich reduziert bezüglich unserer Coxeter-Äquivalenzrelation und dann da eben in einer Klasse ein. Kurz erinnern, was die Definition war. Die Definition war, dass das Wort nicht zu einem kürzeren Wort Coxeter-Äquivalent ist. Genau. Und bei Coxeter-Äquivalenz beziehen wir uns auf diese Äquivalenzrelation, die wir jetzt die ganze Zeit besprechen. Sei das reduziert. Jetzt nehme ich nur wieder meine Teilmenge J her. Und immer wenn ich das mache, möchte ich jetzt die ganze Notation einfach haben vom letzten Mal. Also diese Coxeter-Untergruppe, WJ und so eine eingeschränkte Matrix, ein eingeschränktes Diagramm, bla bla bla. Möchte ich also nicht immer alles wieder einfallen, was ich damit meine. Nur für uns zur Erinnerung, WJ ist jetzt das Erzeugnis der R, bei J aus J kommt. Das ist diese Gruppe, bei der wir uns letztes Mal überlegt haben, dass es auch wieder eine Coxeter-Gruppe ist. Auch wieder mit so einer typischen Präsentation. Und jetzt schauen wir uns das Wort an. Zu diesem Wort aus MI gehört ja ein Gruppenelement. Nochmal zur Erinnerung, wie das passiert. Wir nehmen uns jetzt für jeden Buchstaben da drin immer den entsprechenden Erzeuger und verknüpfen den alle in der Gruppe. Und das machen wir jetzt erstmal in der großen Gruppe W. Da kommt also dann so ein Wort raus. RF heißt das. R ist die Abbildung von jedem Wort, das du entstehen Punkt mit dem zuweist. Und jetzt behaupten wir, dass falls das Wort, was da rauskommt, in dieser Coxeter Untergruppe BJ landet, dass dann das Wort, mit dem wir das gemacht haben, nur Buchstaben aus J verwendet haben kann. Kurz und intuitiv, man kann ja auch mal so hingucken, wie kann das schiefgehen? Das kann schiefgehen, indem man hier beim Bilden des Gruppenelements quasi. Es könnte ja sein, dass da Buchstaben doppelt vorkommen, zum Beispiel, und wenn man das Gruppenelement bildet, hat man da zweimal den gleichen Erzeuger hintereinander und das kürzt sich weg, weil die Erzeuger zu sich selbst entlassen. Dabei könnten durchaus Buchstaben vorkommen, die nicht aus J kommen. Das würde man gar nicht merken. Aber bei einem reduzierten Wort passiert das ja nicht. Das heißt, wir sehen direkt, wie das Reduziertsein hier eine Rolle spielt. Auch ganz kurz. Sei das mal so. In BJ, das heißt ja, dass wir RF schreiben können als Produkt von solchen RJs, wobei J aus J kommt. Also RF ist einerseits einfach nur ein Gruppenelement in der großen Gruppe B. Aber dadurch, dass es in BJ liegt, können wir es mit den Erzeugern schreiben, bei denen die Farben aus J. Das liegt daran, dass BJ von diesen Leuten erzeugt wird. Wir benutzen also wirklich nur die Eigenschaft eines Erzeugers. Gut. Jetzt könnte es aber ja sein, wenn wir uns das dann so angucken und die Farben, die da verwendet werden, dass das dann nicht die kürzeste Möglichkeit ist. Es könnte sein, dass wir ein kürzeres Wort finden, mit dem wir das gleiche Gruppenelement bekommen. Wir suchen jetzt also in der entsprechenden Klasse, bezogen auf die Coxeter-Äquivalenzrelation für die Farben J, nach einem möglichst kurzen Wort. Wir suchen also jetzt ein Coxeter-reduziertes Wort, bezogen auf die Relation, wenn wir die Farben J betrachten. Intuitiver. Ich habe ja gerade gesagt, dass man jedes Gruppenelement aus der Gruppe BJ darstellen kann, indem man sich die Erzeuger RJ schnappt, wobei J aus J kommt, und die halt geeignet wählt und miteinander verknüpft. Und dann muss man ja jedes Gruppenelement aus BJ irgendwie erreichen können, sonst wäre das kein Erzeugersystem. Das mache ich jetzt also und dann wähle ich eine Darstellung für dieses Gruppenelement, also eine Möglichkeit, das als Produkt zu schreiben, die möglichst kurz ist. Wenn ich das mache und wenn ich dann die Farben an den Erzeugern hintereinander schreibe, dann komme ich genau auf so ein reduziertes Wort G, so wie das hier steht. Das ist die andere Möglichkeit, sich das zu überlegen. So. Und es kommt das gleiche Gruppenelement raus, das war der Witz, wir haben mit einem Gruppenelement angefangen. Was ist der Unterschied? Das Wort, mit dem wir angefangen haben, F, kam aus MI und durfte deswegen alle Buchstaben aus I verwenden. Das Wort, das wir uns jetzt gesucht haben, kommt aus NJ, verwendet also nur Buchstaben aus J. Und die Information, die wir haben, ist, dass das gleiche Gruppenelement rauskommt, wenn wir die Abbildung R drauf werfen. So. Jetzt verwenden wir etwas, was wir letztes Mal gezeigt haben, nämlich Lemma 7.3, das ich vorhin wiederholt habe. Denn wir haben hier jetzt ja zwei reduzierte Wörter und wir haben diese zweimal das gleiche Gruppenelement. Das gehe ich jetzt nur, wenn die Wörter F und G sich nur um elementare Homotopien unterscheiden.
Und der Witz bei den elementaren Homotypien war ja, dass man dann nur so ein Wort der Form PIJ ersetzt durch ein Wort der Form PJI und dass die beteiligten Farben sich nicht ändern. Und deswegen verwendet in Wirklichkeit F auch nur Farben aus. Und das war's. Das war also nur so drei. Unterscheiden sich da. Es sich lohnt, diese stärkere Aussage zu machen, nicht nur, dass Wörter Coxeter-Äquivalent sind, sondern dass sie sich nur durch elementare Homotopien unterscheiden. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt das Schlüsselresultat, das uns zeigt, dass wir Residuen wie kleine Kammernsysteme behandeln können. Lemma 6. Wieder so eine Farbenmenge J und dann einfach irgendein J-Residuum. Das Residuum heißt wie immer R. J ist jetzt der Typ davon. Dann haben wir diese Gruppe WJ, wir haben das entsprechende Coxeter-Kammernsystem zum Teildiagramm und so weiter, was wir vorhin wiederholt haben. Da schreibe ich die Mutation nur hin. Das Sein ist das eingeschränkte Coxeter-Kammernsystem. Wir können auch die Matrix noch hinschreiben, aber wir brauchen nicht die ganzen Informationen doppelt und dreifach. Dann gibt es einen speziellen Isomorphismus von Sigma J nach R. Ja, jetzt müssen wir klären, was das bedeutet, und dann wird auch klar, was eigentlich die Kernaussage des Lemmas ist. Was war nochmal so ein spezieller Isomorphismus? Naja, ein Isomorphismus ist ja jetzt, wenn wir so algebraisch denken, immer dasselbe, nämlich eine bijektive, strukturerhaltende Abbildung. Im Coxeter-Kammernsystem-Kontext, oder generell im Kammernsystem-Kontext, ist also ein Isomorphismus eine bijektive Abbildung, die die Kammernsystemstruktur erhält und da reicht, wenn es ein Grad-Isomorphismus ist. Wenn also Kanten auf Kanten abgebildet werden und Nicht-Kanten auf Nicht-Kanten. Jetzt haben wir eine Färbung mit dabei bei den Kanten und die darf theoretisch verändert werden. Ich könnte einen Grad-Isomorphismus haben, der aber dabei gleichzeitig noch die Farbenmenge permutiert. Sowas ist erlaubt. Wir haben auch gesehen, wie sowas gehen kann. Wenn man zum Beispiel zwei Farben hat und sich alles gleich verhält und man dann einfach die Farben vertauscht. Und hier kommt jetzt das nächste Wort ins Spiel, was da steht, nämlich das Wort speziell. Ein spezieller Isomorphismus ist einer, bei dem die Farbenmenge eben gerade festgelassen wird. Und zwar punktweise. Alle Farben bleiben, wie sie sind. Und das bedeutet, dass wir jetzt eine bijektive Abbildung suchen, die gleichzeitig noch die Eigenschaft hat, dass etwas vorher eine Kante der Farbe I war, genau dann, wenn es hinterher nach dem Abbilden eine Kante der Farbe I ist und sonst nicht. So eine Namenanwendung für alle Farben. Wenn wir das jetzt haben, wir basteln gleich so einen Isomorphismus, und wenn wir den haben, dann wissen wir, dass R strukturgleich ist zu einem Coxeter-Kammernsystem mit Farbenlänge J, sprich zu Sigma J. Und das heißt, dass wir dann überall in unserem Kammernsystem Sigma für jede Teilmenge J der Farbenmenge leitet man den Namen des Tensin, auf die wir jeweils alles anwenden können, was wir da kann. So, das war also der Witz, was wir da überhaupt tun müssen. Und dann basteln wir jetzt halt so ein Morphismus. Dass Sigma J selber so ein Kammernsystem ist, mit eingeschränkter Farbmenge, bla bla bla, das haben wir alles besprochen. Und jetzt kommt die Gruppe BJ ins Spiel. Wir betrachten jetzt also wieder nur die Erzeuger, bei denen die Farben, die dran stehen, aus J kommen. Dann bekommen wir eine Untergruppe von B. Und Untergruppe ist hier das Stichwort, denn alle Untergruppen enthalten das Einzelelement. Es gibt also jetzt so eine Kammer, oder tatsächlich mehrere, aber auf jeden Fall schon mal diese eine. J könnte ja auch die Lösung sein. Wir haben da diese eine Kammer, die jetzt auf jeden Fall im großen Kammernsystem liegt, Sigma, und in diesem Teilkammernsystem Sigma J, nämlich die Kammer, die aus dem Einzelelement der Gruppe besteht. Und wenn ich jetzt weiterdenke, sagen wir mal, ich habe das nicht die leere Menge, sondern da gibt es wirklich irgendwas, dann kann ich jetzt von daher aus weiter gucken. Ich habe jetzt mein Einzelelement. Im großen Kammernsystem habe ich jetzt für jede Farbe einen Nachbarn, genau einen für jede Farbe, nämlich den entsprechenden Erzeuger. Im kleinen Kammernsystem Sigma J setze ich wieder meine J-Brille auf und sehe nur die Erzeuger, bei denen die Kante Farbe J aus J hat. Und dementsprechend sehe ich jetzt auch nur einen Teil dieser Nachbarschaft. Aber das ist was, was die beiden Kammernsysteme jetzt gemeinsam haben. Wir haben das Einzelelement und wir haben die benachbarten Erzeuger für die Farben aus J. Das sehen wir in beiden Kammernsystemen und das ist was, was garantiert ist. Das ist auf jeden Fall da. Die Untergruppe J von B. Diese Kammermenge betrachten, wenn ich in der Sprache der Residuen denke. Die J-Residuen sind ja genau die J-Zusammengangskomponenten von Sigma. Und eine besondere haben wir uns gerade angeschaut, nämlich die, die das Einzelelement der Gruppe enthält. Jede Kammer liegt ja in einem solchen Residuum. Das liegt daran, dass J verbunden seine Äquivalenzrelation definiert und die Residuen sind genau die Klassen. Und die Klassen bilden ja eine Partition unseres kompletten Kammersystems. Wir fangen jetzt also mal mit dem Einzelelement an und schauen uns das J-Residuum an, das diese Kammer enthält. Na, dann liegt da ja alles drin, was J verbunden ist zu 1, also auf jeden Fall die Erzeuger mit Farben aus J und so weiter. Genau gesagt ist die Kammermenge, über die wir hier sprechen, nämlich die Menge der Kammern aus BJ, genau das R-Residuum, das J-Residuum, Entschuldigung, das die 1 der Gruppe enthält. Warum es das genau ist, können wir gleich nochmal kurz überlegen zusammen, aber ich schreibe es erstmal an. Okay, was haben wir da zu tun? Warum ist es wirklich genau dieses Residuum? Schauen wir erstmal, warum BJ in einem Residuum liegt. Also warum das überhaupt J zusammenhängend ist. Na, das liegt daran, dass BJ erzeugt wird von den RJ mit J aus J. Das heißt also, dass wenn ich mich da drin bewege, ich immer von einer Kammer zur nächsten komme, also dass ich immer von einer Kammer zu einem Nachbarn komme, indem ich da von rechts mit einem dieser Erzeuger verknüpfe und das heißt, ich benutze immer nur Farben aus J. Also ist definitiv BJ J zusammenhängend. Aus genau dem gleichen Grund, aus dem das große Kammernsystem zusammenhängt ist, wenn ich alle Farben erlange. Gut, wir haben jetzt also festgehalten, diese Kammermenge BJ bildet, wenn ich J-Kanten angucke, einen zusammenhängenden Graphen. Der liegt also in einer J-Zusammenhangskomponente und liegt deswegen in einem J-Residuum. So, So, umgekehrt, warum kann denn dieses Residuum nicht noch größer sein? Naja, nehmen wir an, das Residuum wäre größer und ich hätte jetzt irgend so eine Kammer, die nicht schon in der Teilmenge wie J liegt. Da muss ich ja irgendwie hinkommen. Das ist ja eine Zusammenhangskomponente bezogen auf J. Ich muss also irgendwie von innerhalb von WJ, also mit Gruppenelementen aus WJ, dahin kommen mit einem Weg, wo die Farben, die benutzt werden, aus J kommen. Das heißt, ich verknüpfe immer von rechts mit solchen Elementen RJ, J aus J. Anders kommen ja die Farben nicht zustande. Aber wenn ich das mache, multipliziere ich ja mit Gruppenelementen aus WJ. Das heißt, ich bleibe in der Gruppe WJ und fliege dann nicht raus. Deswegen ist es wirklich genau die Zusammenhangskomponente. Und das ist eigentlich auch schon der Witz. Denn was wir jetzt machen, ist, dass wir eine Abbildung hinschreiben, indem wir uns überlegen, dass die Residuen ja nicht leer sind. Das heißt, in R liegt irgendwas und dann nehmen wir uns von Element her. Jedes Element in einem Residuum ist ein Element des Kammersystems, also ein Gruppenelement. X ist also ein Gruppenelement aus der ursprünglichen Gruppe W. Und wir haben uns doch mal überlegt irgendwann, dass wenn ich mir ein Gruppenelement schnappe und alles von links damit verknüpfe, dass dann dadurch eine Permutation der Kammern bewirkt wird, die sich mit den Kanten und den Farben und so weiter verträgt, da wird ein spezieller Graphisomorphismus bewirkt. Nehmen wir dieses X. Was passiert? Das Einzelelement wird, wenn ich das von links mit X verknüpfe, auf X abgebildet. Ich habe jetzt also eine Kammer gefunden in dieser Zusammenhangskomponente hier, in diesem Residuum, die auf etwas in R abgebildet wird. Und dann muss, weil es ein Isomorphismus ist, die komplette Zusammenhangskomponente auf die komplette Zusammenhangskomponente abgebildet werden. Unter Multiplikation von links mit x. Das ist ein spezieller Automorphismus von Sigma. Daher ist aber das sage ich gleich alles dazu. Da steckt sehr viel drin, was aber alles aus unserer Theorie kommt, also aus Eigenschaften von diesen Kammernsystemen. So, was ist das Erste, was ich nochmal sagen möchte? Wenn 1 auf x geht, dann muss die J-Zusammenhangskomponente, die 1 enthält, auf die J-Zusammenhangskomponente gehen, die x enthält. Deswegen geht WJ bei dieser Abbildung auf R. Es war vorher eine Bijektion, also ist dann die Einschränkung hinterher eine Bijektion. Und vorher war es ein spezieller Automorphismus, das heißt, Farben werden erhalten, hinterher werden dann immer noch Farben erhalten. Und da vorher Kanten und alles ausreflektiert wurden, werden hinterher auch Kanten ausreflektiert. Deswegen ist die Einschränkung der Abbildung, die entsteht, wenn ich alles von links mit x multipliziere, auf die Zusammenhangskomponente, die 1 enthält, ein spezieller Isomorphismus von dieser Komponente auf das Residuum R. Und das ist genau das, was wir haben wollen. So, wir können also ab jetzt Residuen einfach immer so kleine Kammernsysteme behandeln. Der Typ ist der Typ des Residuums. Und das werden wir jetzt benutzen, indem wir klären, wie die Lage ist mit Residuen und Wurzeln. Da habe ich mir aufgeschrieben Liste, weil das ein Lemma ist, in dem so viele Sachen stehen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das in eine Liste zu schreiben und dann beweis darauf zu achten, dass wir auch wirklich alles haben. Fangen wir mit den üblichen Dingen an. Unter Voraussetzung wird es sein, naja, so wie die ganze Zeit halt. Brauche ich den Typ J? Nee, den brauche ich nicht. Sein R und Bildung. abstrakt definierte Wurzel, aber dazu gehört ja immer die Spiegelung. Da hatten wir Notation für, nämlich Ref für Reflection, Sigma von Alpha. Das ist die eindeutig bestimmte Spiegelung, die die Wurzel Alpha minus Alpha definiert. Die nenne ich jetzt S. So, sei R ein Residuum, dieses ganze Zeug sei und das alles so. Dass R nicht in Alpha ist und R auch nicht in Minus Alpha ist. Das Residuum soll also in den beiden Wurzeln jeweils nicht vollständig anliegen. Und das heißt, dass es in beiden Wurzeln etwas geben muss, was in R liegt. Hier mal eine Skizze machen. Okay, sagen wir mal hier. So, und dann sagen wir mal, Alpha ist hier unten, minus Alpha ist hier oben. Und das Residuum R könnte jetzt ja zum Beispiel so, drin liegen. Hier so ein, zwei Kämmerchen aus minus Alpha und der ganze Rest geht in Alpha. So könnte das ja theoretisch aussehen. Also, tun wir mal so. Dann gut, jetzt kommt eine Liste. R geschnitten Alpha ist eine Wurzel von R. So, dazu muss ich jetzt sagen, R ist ja ein Residuum, kann aber nach dem, was wir gerade besprochen haben, selber als Kammersystem aufgefasst werden und deswegen ist es sinnvoll, von Wurzeln von Residuen zu sprechen. Aussage ist, dass die Mauer, die zu dieser Wurzel gehört, in der Mauer zu Alpha liegt. Wenn ich jetzt also die Notation so verwende wie früher, Mauer zu einer Wurzel und jetzt halt zu einer Wurzel innerhalb des Residuums, dann behaupte ich, dass es eine Teilmenge von der ursprünglichen Mauer, M Alpha. Was das gleiche ist wie die Mauer zur Spiegelung S. Die Notation, die hatten wir flexibel gewählt. Irgendwann mal. Dann das Residuum ist S-invariant. Da schreibe ich mal hin, was das bedeutet. Denn Invarianz ist sowas, ich benutze das immer unter dem Stolpern, aber manchmal schlug es sogar, was ich da meine. Hier ist damit gemeint, dass wenn ich auf die Kammern des Residuums R die Spiegelung S anwende, dass dann wieder nur Kammern aus R rauskommen. Also in anderen Worten, die Spiegelung bei einer Abbildung. Das ist ein Gruppenelement, das eine Abbildung bewirkt, indem ich von links mit allem verknüpfe. Da kam das alles irgendwann her. Das heißt, für alle Kammern X aus R gilt S mal X. Das ist mit Invarianz gemeint. Und letzte Aussage. Ja, in dem Moment, wo ich Invarianz habe, ergibt es Sinn, die Spiegelung S auf R einzuschränken. Denn wenn ich jetzt nur Elemente aus R mit S abbilde, lande ich wieder in R. Sodass die Einschränkung wirklich eine Abbildung von R nach R bewirkt. Und ich behaupte, dass die Einschränkung von S auf R auf dem Residuum R eine Spiegelung bewirkt, wieder wenn ich das Residuum als Kammersystem auffasse. Das ist genauso gemeint wie oben. Naja, und das heißt, und das kommt nebenbei dann so raus, dass das Residuum durch die Mauer wirklich genau in zwei gleich große Teile geteilt wird. R geschnitten Alpha und R geschnitten minus Alpha und so. Denn ansonsten könnte das so zusammen alles nicht stimmen, insbesondere. Aber es lohnt sich, glaube ich, das nochmal.
festzuhalten. Na gut, hier ist schon ein Bild. Und dann weiß man dann alles in Sachen Namen geben, damit es ein bisschen handlicher ist. Sei doch mal Alpha 0, der Durchschnitt von Alpha mit R. Das ist eine nicht leere Menge, weil wir in der Voraussetzung stehen haben, dass R nicht komplett in minus Alpha drin liegen soll. Es muss also wohl, kann man eben die in R und in Alpha liegen. Gleichzeitig weiß ich, dass es auch Kammern gibt, die in R sind und in minus Alpha. Und R ist zusammenhängend. Das ist ein Residuum. Residuen sind zusammenhängend. Es muss also möglich sein, aus Alpha 0 rauszulaufen, sodass ich plötzlich bei einer Kammer lande, die in R liegt und in minus Alpha. Sonst wäre R nicht zusammenhängend. Und dann kann ich mir doch jetzt eine Galerie wählen von einer Kammer in Alpha 0. Zu einer Kammer, die in R liegt und in minus Alpha, und kann diesen Moment, den ersten oder den letzten oder wie auch immer, also kann eine Stelle finden, an der ich von Alpha zu minus Alpha wechsle. Das ist einfach nur der Zusammenhang. Wenn ich nicht immer in Alpha bin, aber zusammenhängt, dann muss es irgendwann eine Kante geben, mit der ich von Alpha zu minus Alpha rüberwechsle. Innerhalb von R. Und das bedeutet, dass wir innerhalb von R eine Mauerkante sehen. Es existiert also eine Mauerkante. Ich muss mal die Bezeichnung hernehmen. Eine Mauerkante XY, sagen wir mal. So, dass die eine beteiligte Kammer, sagen wir mal X, wenn wir uns jetzt noch erinnern an die verschiedenen Beschreibungen, die wir von Wurzeln hatten, eine davon war, dass man sich so eine Mauerkante schnappt, ich nehme jetzt mal exemplarisch xy, und dann weiß man, dass Alpha aus all denjenigen Kammern besteht, die näher an x sind als an y, und umgekehrt besteht minus Alpha aus all denjenigen Kammern, die näher an y sind als an x. Wir hatten so eine Charakterisierung stehen in Lemma, was war das, 5,7 war diese Charakterisierung über den Abstand. Wenn man also einmal so eine Mauerkante hat, dann kann man die beiden Wurzeln über den Abstand zu diesen beteiligten Kammern definieren. Und jetzt kann ich das auf R einschränken. Dabei muss ich verwenden, dass R konvex ist, dass also der Abstand da drin wirklich das gleiche ist wie der große Abstand. Minimale Galerien zwischen Kammern in R verlaufen innerhalb von R. Und dann kann ich jetzt diese Charakterisierung auf R einschränken und kann sagen, dass alles, was in R liegt und in Alpha, sprich in Alpha 0, dadurch charakterisiert ist, dass es in R liegt und dass es näher an X ist als an Y. X war die Kammer, die aus Alpha 0 kam, und Y war die aus minus Alpha, also passt das. So. Jetzt betrachte ich R als Kammernsystem und sehe, okay, ich habe hier so eine besondere Kante, die eine Teilmenge von R definiert, so wie Wurzeln definiert sind in unserem großen Kammernsystem. Also ist jetzt Alpha 0 eine Wurzel von R aufgefasst als Kammernsystem.
Überlegt hatten, dass man Wurzeln auf so unterschiedliche Arten charakterisieren kann.
Man muss nicht mit einer Spiegelung anfangen und mit so einer Äquivalenzrelation und so weiter, sondern man kann das auch anders machen. Man kriegt all diese verschiedenen Schreibweisen oder Charakterisierungen immer aus den anderen so rausgefoltert. Das haben wir uns ausführlich überlegt. Und daher kommt das. Ich habe jetzt hier so eine Beschreibung einer Teilmenge mit einer Kante und definiere jetzt eine Menge von Kammern, die halt näher an der einen Kammer ist von dieser Kante als an der anderen. Das war eine der Möglichkeiten, Wurzeln zu charakterisieren. Und das sehen wir jetzt innerhalb von R, also haben wir eine Wurzel von R, die plötzlich auch mit der Spiegelung, mit der wir angefangen haben, erstmal nichts mehr zu tun hat, sondern wir rekonstruieren das jetzt alles. Das ist an der Stelle wichtig, das zu sagen, dass wir jetzt wirklich innerhalb von R gucken, mit so einer Kante. XY ist ja eine Kante, die im Residuum R lebt. Das heißt, mit der haben wir das jetzt gemacht und wir haben vergessen, wo die ursprünglich mal herkam.
Aber jetzt rekonstruieren wir das. Jetzt überlegen wir uns nämlich, was haben wir jetzt abgehakt? Mal gucken.
So, das ist eine Wurzel von R aufgefasst als Kammernsystem. Das haben wir jetzt gezeigt. Das kommt alles so nebenbei raus. Ich fände jetzt spannend zu machen, dass R invariant ist unter unserer Spiegelung. Also gucken wir mal, was die Spiegelung macht. Die Spiegelung hieß S und wir sehen hier nicht so richtig viel, wo wir was wissen, aber wir können mal gucken. Hier in unserem Bild hätten wir doch so eine Mauerkante, x, y. Und wir wissen, dass die Spiegelung die vertauscht. Wir sehen also schon mal zwei Kammern in R, die nach dem Anwenden der Spiegelung immer noch in R sind. Denn sie werden ja vertauscht. Sie kamen vorher aus R, also sind sie hinterher immer noch in R. Das erstmal hinschreiben. Nehme ich schon wieder weiter. Weiter ist das so, damit ist es eine Wurzel. Okay. Hier erinnern wir uns, dass die Kante sozusagen die Mauerkante war. Dass also S mal X mal Y ist. S mal Y. Und sowas haben wir schon mal gesehen. So eine Spiegelung bewirkt ja einen speziellen Isomorphismus. Wenn ich da jetzt also so ein Residuum habe, egal für was für ein Typ, und dieses Residuum mit dem Bild unter einem solchen Automorphismus nicht leeren Schnitt hat, dann müssen das Residuum und das Bild gleich sein. Denn ich habe eine Verbindung über die Elemente, die in beiden liegen, und dann wäre das ansonsten eine größere Zusammenhangskomponente. Die kann es aber ja nicht geben. Das heißt, wir haben das. Das heißt, das Bild von R und R selber schneiden sich nicht in der leeren Menge. Das ist das gleiche wie das Bild, insbesondere das R invariant. Das ist das, was hier steht. Das haben wir jetzt gezeigt. Und jetzt können wir S eingeschränkt auf R betrachten. Kante xy. Und wenn ich S auf R einschränke, dann passiert mit x und y dasselbe wie vorher, denn die Linie an R. Nun ist xy also zunächst mal ist S eingeschränkt auf R eine Abbildung von R nach R. Und es gibt eine Kante, die festgehalten wird, und zwar so, dass die Kammern vertauscht und nicht festgelassen werden. Und das war die Definition für eine Spiegelung. So ein Element aus der Gruppe ist eine Spiegelung genau dann, wenn es so eine Kante gibt, die festgehalten, aber, die festgehalten wird, aber so, dass die beiden Kammern tauschen. Und dieses Mauerkante ist also noch ein bisschen verfrüht. Aber da auf R. Deswegen ist das Wort Mauer hier gerechtfertigt, auch wenn es ein bisschen zu früh kam. Na gut, wenn ich Elemente habe in R, die unter der Einschränkung der Spiegelung S, dann werde ich einfach, wenn ich Kanten habe in R, also eine Kammer aus R, bei denen die Kammern die Plätze tauschen unter der Einschränkung von S auf R, dann tauschen die ja auch die Plätze unter S global. Deswegen ist jede Mauerkante von S eingeschränkt auf R auch eine Mauerkante für S. Und die Mauern zu S sind die gleichen wie die Mauern zu Alpha, sodass wir jetzt also diese zweite Aussage gezeigt haben. Denn R geschnitten Alpha ist Alpha 0 und die Mauer dazu ist genau die Mauer für S eingeschränkt. Gut, jetzt haben wir das also auch noch gezeigt. Und was noch? S eingeschränkt auf R bewirkte Spiegelung haben wir auch. Na, und in dem Moment, wo man so eine Spiegelung hat, hat man Wurzeln und die sind gleich groß, aus der ganzen Theorie heraus, die wir haben. Das heißt, wir haben alles gezeigt. Jetzt sind wir fast fertig. Es kommt noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Wörter und Reduziertheit und Gedöns. Den machen wir noch und dann wechseln wir das Thema. Alles, was ich sonst noch für heute vorbereitet habe, später wollte ich noch Wünsche erfüllen, das hat dann gegenüberliegende Kraft. Wir warten schon gegenüber, das hängt ja schon länger in der Luft. Aber da mussten wir auch zwischendurch noch ein bisschen mehr über Wurzeln wissen, damit wir das alles so schön machen können. Und ein kleines Resultat habe ich vorher noch. Und das ist auch wirklich nur so ein kleiner Zusatz und das ist irgendwie ganz nett. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir das dann noch brauchen nächste Woche. Gucken wir mal. Nur auf jeden Fall. Das ist Klammer 7.8. Und Klammer 7.8 ist auch wieder eins, was das einfängt, was erstmal intuitiv total klar aussieht.
Hier ist die Intuition dazu.
Ich habe ein Wort, das reduziert ist. Wenn ich jetzt aber noch den Buchstaben I hinten dran hänge, ist das, was rauskommt, nicht mehr reduziert. Wie geht das? Na, unsere Intuition sagt dann wahrscheinlich, wenn durch das Anhängen des Is es möglich ist, das Wort irgendwie so umzuwandeln, dass man dann da was wegstreichen kann, dann muss das ja mit dem I zu tun haben. Das Wort war ja vorher reduziert, das heißt, es kann nicht im ursprünglichen Wort passiert sein. Also muss es möglich sein, das Wort umzuwandeln in ein Wort, wo am Ende I steht, sodass das zusätzliche I sich dann damit so wegkürzt. Und das ist das, was das nicht reduziert hat. Genau das sagt das nächste Lemma. Unsere Intuition stimmt an der Stelle. Unter Voraussetzung ist F ein Wort aus dem I. Sinne.
das aber, ja, ich mache mal eine Seite, F aus MI und I aus I, das I will ich auch direkt haben, so dass F reduziert ist, dass aber FI nicht reduziert ist. Das gleiche kann man auch machen mit IF. Deswegen schreibe ich beides hin, aber das eigentlich ist eine, das ist nicht IF, sondern IF. Oder dann kann F per Homotopie, per elementarer Homotopie in ein Wort, schreib mal der Form. Beziehungsweise, wenn das I nicht am Ende steht, sondern am Anfang, kann ein IG überfüllt werden. Das ist eine andere Möglichkeit zu sagen, und das ist halt ein bisschen kürzer zu schreiben, dass es ein Wort gibt, bei dem I am Ende steht, beziehungsweise am Anfang, und das in F überfüllt werden kann mit elementaren Homotopien. Ein bisschen kompakter formuliert. Und wir machen nur das eine, wir machen nur das I am Ende. Es wird bestimmt der Moment kommen, wo ich ein Bild malen möchte, aber erstmal möchte ich die ganzen Voraussetzungen, möchte ich Notationen hernehmen, und zwar möchte ich, wie so oft, dieses Wechselspiel benutzen zwischen den Wörtern und den Farben, die da vorkommen, und Galerien in unserem Kammernsystem, bei denen diese Farben durchlaufen werden. Und eine Galerie, die wir immer finden, wenn uns jemand so ein Wort gibt mit irgendwelchen Farben drin, ist die vom 1-Element der Gruppe, bei der wir dann einfach loslaufen und die Farben ablaufen. Das machen wir also. Wir schnappen uns das 1-Element der Gruppe, nehmen den ersten Buchstaben aus F und wissen, es gibt dann dazu genau einen Nachbarn, wo die Kante die passende Farbe hat. Dann gehen wir weiter. Und so laufen wir das ganze Wort F durch. Wir wissen auch, wo wir ankommen, wenn wir es gemacht haben, nämlich bei RF. Und das ist alles fehlt, unsere Einleitung ist das Satzlemma 4.3. Es gibt genau eine Galerie, nennen wir sie Gamma. Jetzt verwenden wir, dass das Wort F reduziert ist, denn, wir haben es vorhin wiederholt, reduzierte Typen gehören zu minimalen Galerien. Das heißt also, dass wir allein schon aufgrund der Tatsache, dass der Typ, also dieses F, reduziert ist, jetzt sagen können, dass die Galerie Gamma, die wir uns daher genommen haben, eine minimale Galerie ist. Insbesondere ist die Länge der Abstand vom Einzelelement zum Gruppenelement RF. Was war das? 7,2 oder sowas? Ja, ich sage 7,2. Das ist ja auch eine minimale Galerie. Insbesondere, habe ich auch gerade schon gesagt, ist der Abstand vom 1-Element zu RF, was ja das gleiche ist nach Definition, wie die Länge des Gruppenelements RF. Jetzt das gleiche wie die Länge des Wortes F, wenn wir einfach die Buchstaben zählen. Gut, das haben wir also das Einzelne der Gruppe. Irgendwo hier hinten ist RF. Da sind wir jetzt hingelaufen mit unserer Galerie. So, mit Gamma. Jetzt haben wir hier dieses Wort FI, das nach Voraussetzung nicht reduziert ist. Zu diesem Wort FI kann ich jetzt hier in ganz natürlicher Weise eine Galerie finden, die diesen Typ hat. Denn ich habe ja hier eine Galerie vom Typ F. Jetzt bin ich hier bei F angekommen und habe genau einen E-Nachbarn. Wenn ich jetzt dahin laufe, habe ich offensichtlich eine Galerie vom Typ FI.
Also schneide ich mir hier mal diesen E-Nachbarn. Dann lande ich beim Gruppenelement FI offensichtlich. Und die Galerie, die ich jetzt gelaufen bin, hat Typ FI und deswegen hat die nicht reduzierten Typ. Und der gleiche Satz, das nenne ich das Tolle, das war so ein genauer Wenn, der gleiche Satz sagt, na, die Galerie kann jetzt nicht minimal sein. Es muss also möglich sein, zu dieser Kammer irgendwie anders hinzulaufen, sodass es kürzer ist. Okay? Das haben wir jetzt. Die Galerie Gamma. Ja, da hänge ich jetzt also einfach das letzte Kämmerchen nach hinten dran. Von 1 zu diesem Gruppenelement RFI nicht der Abstand zu RF plus 1 sein kann. Und da das benachbarte Kammern sind, kommt jetzt wieder unser tolles Lemma und sagt, dann muss der Abstand von vorher minus 1 gewesen sein. Das tolle Lemma war das mit den benachbarten Kammern, zu denen man nicht den gleichen Abstand haben kann. Und es war auch bestimmt eine Nummer, die mir gleich wieder einfällt. Lemma 5.4. Die ist mit dem mal nicht minimal. Insbesondere ist dann der Abstand von 1 zu RFI nicht der Abstand von 1 zu RF plus 1. Und mit Lemma 4 muss dieser Abstand. Wie ich dahin laufe. Es kann nicht mit Gamma funktionieren. Denn Gamma hat hier jetzt am Ende ja nicht I als letzte Farbe. Denn das ist ja diese andere Kammer. Hier muss ich irgendwas anderes langlaufen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal neu überlegen, wie ich von 1b mit einer minimalen Galerie zu RFI komme. Na, kann ich ja machen. Ich kann mir ja einfach, vielleicht sollten wir dem Element mal einen Namen geben. Und jetzt möchte ich mir eine minimale Galerie schnappen vom 1-Element dahin. Ich weiß, wie lang die sein muss, denn das haben wir gerade geklärt. Und die kriegt irgendeinen Typ. Sein also x dieses Element. Da war 0. Eine minimale Galerie von 1 dahin. Und g der Typ. Minimale Galerie, der Typ ist reduziert, G ist also jetzt ein reduziertes Wort. Aber diese Abstandsgeschichten sagen doch jetzt, dass wenn ich von 1 zu x laufe und dann noch einen weiter, dass dann der Abstand stimmt von 1 zu RF. Und ich sehe, das geht einen weiter. Ich kann nämlich hier einfach mit Gamma 0 hinlaufen zu x. Jetzt bin ich ein näher dran als an RF und kann aber auch einfach diese Kante der Farbe I noch langlaufen. Und dann habe ich die richtige Länge, nämlich die einer minimalen Galerie von 1b zu RF. Und ich bin auch wirklich bei RF gelandet. Also muss das eine minimale Galerie sein. Minimal bei der Abstandsstelle. Tür. EI. Ich bin ja vorher den Typ G lang gelaufen mit Gamma 0 und dann habe ich noch eine Kante der Farbe I dran gehängt. Also ist der Typ GI. Das ist jetzt der Typ einer minimalen Galerie. Also ist er reduziert. Also ist GI ein reduziertes Wort. Dann ist das ein Typ GI. Das heißt, Satz,
ich glaube, das war 7.1, bin mir nicht mehr sicher, oder 7.3. Jedenfalls aus der gleichen Umgebung.
Wenn wir nämlich solche reduzierten Typen haben, dann sind die, dann ist der eine aus dem anderen erstellbar durch elementare Homotopien.
Das haben wir geklärt. Ich muss nur kurz die Nummer sehen. Lemma 7.3 war das, genau.
G ist reduziert. In ein Wort der Form GI, sogar in ein reduziertes Wort, das steht da jetzt gar nicht, aber das haben wir sogar in dem Fall mitgezeichnet. In ein Wort, der wohin ein I steht. Das heißt, das ist genau das, was wir intuitiv denken. Ja. Eine der Gründe, ich habe vorhin überlegt, lasse ich das einfach weg und wir machen direkt gegenüber dieses Zeug. Aber auf der anderen Seite ist es nochmal so ein schönes Beispiel für das Zwischenspiel zwischen den Wörtern und den Längen und den Eigenschaften der Wörter. Und den Galerien, die dazugehören, und den Eigenschaften des Kammersystems. Und da freue ich mich jedes Mal, deswegen ich mache das. Und das ist das Ende von der Medizin.
Können wir jetzt ein bisschen atmen, eine kleine Pause machen, einmal so
ein bisschen wischen, und dann können wir uns gegenüber die Mist 2 angucken. Da geht es also jetzt darum, ja, nochmal sich zu erinnern, was es heißt, gegenüber zu liegen, und gucken wir, warum gibt es das eigentlich. Hat jede Kammer immer so eine, die gegenüber liegt, oder können es auch mehrere sein, die einfach alle den gleichen Abstand haben? Warum nicht? Und was ist da sonst noch so los? Das kann eigentlich stehen bleiben. Ist hier irgendwo noch was offen geblieben, wo ich irgendwas nochmal oder noch anders erklären soll? Oder nicht? Sehe ich jetzt gerade nicht. Dann mische ich hier beherzt ab. Das ist auch das letzte reguläre Kapitel. Das nächste, falls es noch eins gibt, heißt dann und sonst so. Raum für Notizen oder so.
Zur Erinnerung, wie war das nochmal? Wir haben schon mal darüber gesprochen. Das Konzept von gegenüberliegenden Kammern ergibt nur Sinn, wenn
das Kammersystem nicht nur zusammenhängend ist, sondern wenn auch der Durchmesser endlich ist. Der Durchmesser ist der größte Abstand, den zwei Kammern haben können. Und wenn der unendlich ist, wenn man also quasi immer weiter noch längere minimale Galerien finden kann, dann ist nicht klar, was gegenüberliegend dann heißen soll. Ansonsten, wenn das endlich ist, dann sagen wir, dass zwei Kammern sich gegenüberliegen im Kammersystem, wenn ihr Abstand genau der größtmögliche Abstand, also der Durchmesser, ist. Also ganz intuitiv.
gegenüber gibt, ist so ein langes Wort. Ich schreibe jetzt immer Gegü. Die heißen gegenüberliegend. Das soll immer gegenüberliegend heißen, wenn ich nichts anderes sage. So, X und Y heißen Gegü, genau dann. In Sigma, das muss ich dazu sagen, denn man könnte sich ja auch in einer Teilstruktur gegenüberliegen und dann müsste man klären, was das heißt. Da erstmal heißen die jetzt Gegü in Sigma, genau dann, wenn der Abstand, der Durchmesser. Bevor wir jetzt in Richtung Existenz und so gehen, uns mal kurz mit der Frage befassen, wann eigentlich der Durchmesser von Sigma endlich ist. Ich behaupte nämlich, dass es genau der Fall ist, wenn Sigma selbst endlich ist. Heißt also, dass in dem Moment, wo es unendlich viele Kammern gäbe, wir auch einen unendlichen Durchmesser hätten, behaupte ich. Das ist unser erstes kleines Lemma. Lemma 8.1. Unter Voraussetzung, dass wir zwei gilt. Sigma ist endlich, das heißt, wir haben endlich viele Kammern. Genau dann, wenn der Durchmesser endlich ist. Unseren Situationen, damit im Coxeter-Farbensystem und so, in dem Moment, wo wir eine endliche Farbenmenge haben, ist alles klar. Ja. Ist alles endlich und dann können wir über gegenüberliegende Dinge sprechen. So, was ist da los? Sigma ist ja zusammenhängend, das haben wir uns ganz am Anfang überlegt. Das ist dann schon die erste wichtige Beobachtung, denn in dem Moment, wo Sigma endlich ist und zusammenhängt, ist auch klar, dass der Durchmesser endlich ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese endlich vielen Kammern alle so entlang einer Kette aufgereiht sind, aber selbst dann habe ich einen am Anfang und einen am Ende und der Abstand dazwischen ist endlich. Daher folgt das in die eine Richtung sofort. Da ist erstmal nicht klar, warum Sigma dann endlich sein sollte. Das kann man sich erstmal auch anders vorstellen. Aber wir haben ja sehr viel Struktur in unserem Kammernsystem. Und das können wir jetzt benutzen. Angenommen, Sigma wäre unendlich groß.
Hätte also unendlich viele Kammern. Elemente und damit meine ich Kammern, deswegen schreibe ich das hin. Dann können wir uns ja mal überlegen, wie diese unendlich vielen Kammern zustande kommen können. Und ich finde, dass man sich das mit der Fallunterscheidung ganz gut klar machen kann, mit der Farbenmenge. Also wenn die Farbenmenge, dass man unendlich viele Kammern hat, wenn man unendlich viele Farben hat, das ist klar, weil ich dann ja zu jeder Farbe schon einen Erzeuger habe und deswegen unendlich viele Erzeuger und dann sofort unendlich viele Kammern. So. Das heißt, das kommt auch gleich, aber als zweiter Teil, der erste ist vielleicht ein bisschen interessanter. Wie kann das aussehen, wenn ich unendlich viele Kammern habe, aber nur endlich viele Farben? So, was ist dann los? Überlegen wir nochmal, wie kann man zustande kommen?
egal wo ich im Kammernsystem stehe, mit diesen endlich vielen Farben habe ich jetzt nur endlich viele Nachbarn. Die haben dann auch immer nur endlich viele Nachbarn. Das heißt, wie kann ich jetzt überhaupt unendlich viele Kammern bekommen? Es muss irgendwie möglich sein, unendlich lange weiterzulaufen mit diesen endlich vielen Möglichkeiten, die ich da jeweils nur habe, pro Kammer. Aber es muss dann immer weitergehen und immer weiter und immer weiter. Das heißt also, dass es unendlich lange minimale Galerien gibt. Und dementsprechend ist auch der Durchmesser dann nicht endlich. Das geht. Jede Kammer. Unendlich viele paarweise verschiedene Farben bedeuten ja, dass ich ein Wort basteln kann von unendlicher Länge, in dem sich aber nichts wiederholt und wo ich dementsprechend auch nichts reduzieren kann oder umformen kann durch elementare Homotopien zu etwas, wo ich dann was reduzieren kann. Denn bei elementaren Homotopien verändern sich ja die Farben nicht. Wenn ich immer abwechsle, also immer so paarweise verschieden weitermache und sich keine einzige Farbe wiederholt, was ja geht, dann bekomme ich ein unendlich langes Wort, das reduziert ist und deswegen mir eine minimale Galerie gibt, wenn ich dieses Wort langlaufe. Ich kann ja wieder bei 1 starten und dann ins Laufen. Ja, aber da habe ich ja keinen endlichen Durchmesser. Ich kann ja keine minimale Galerie unendlicher Länge haben. Das heißt, es ist sofort raus. Unendlich viele Farben geht einfach noch gar nicht. Es gibt nicht nur eins, sondern es gibt ja auch viele unendlich lange Wörter. Aber ich sage jetzt mal, es gibt eins. Ein unendlich langes Wort. In den I, in dem jede Farbe nur einmal vorkommt. Moment, wo also unsere Farbenmenge endlich ist und dann klar ist, dass Sigma endlich ist, können wir uns fragen, wie wir gegenüber Linde Kammer finden. Und
na gut, dass es die dann gibt, ist klar, aber wie viele und so, das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich möchte einsteigen mit einem Zusammenhang zu Wurzeln.
Nee, ich muss noch nicht. Thank you.
Wurzel. Und dann enthält die genau eine von diesen beiden Kammern. Und die andere Wurzel enthält die andere. Insbesondere finden wir niemals eine Wurzel in der zwei gegenüberliegenden Kammern. Geschrieben, wenn ich eine Wurzel Alpha hernehme und schneide, als Menge aufgefasst, mit der Menge, die die beiden Kammern XY enthält, dann kommt da eine einelementige Menge raus. Dadurch ist dann klar, dass das andere Element, was nicht in Alpha liegt, in Minus Alpha liegen muss. Gut, und was ich schon gesagt habe, möchte ich mal wiederholen. Eine Wurzel enthält niemals gegenüberliegende Kammern. Wir nehmen an, es sei falsch. Angenommen, es sei Alpha. Eine Wurzel. Naja, und es sei halt so, dass das hier falsch ist. Die anderen beiden Möglichkeiten, wie groß der Durchschnitt sein kann, sind, dass der gar nichts enthält oder zwei Elemente, also beide gegenüberliegende Kammern. Und ja, die beiden Fälle kann man gleich behandeln, denn Minus Alpha ist ja auch eine Funktion. Deswegen gucke ich mir jetzt nur einen an. Also, erste Möglichkeit, wenn das nicht stimmt, was da steht, Alpha geschnitten mit der Menge XY ist die leere Menge, dann heißt das ja, dass Minus Alpha diese beiden Elemente enthält. Also kann ich dann einfach von Alpha zu Minus Alpha wechseln und da argumentieren mit beide Kammern liegen da drin. Oder ich sage direkt, Alpha enthält diese beiden Elemente. Spiegelung, die kann ich mir hernehmen und dann kann ich ja einfach mal eins von diesen beiden Kämmerchen da spiegeln. Und ich nehme jetzt mein x und bilde x mit der Spiegelung ab und nenne das Bild x'. So, was wissen wir jetzt? Wir wissen, dass unsere Spiegelung S die beiden Wurzeln Alpha und Minus Alpha vertauscht. Wenn ich also vorher in Alpha lag, und das tut X, dann liege ich nach dem Spiegeln in Minus Alpha. Das heißt, X' ist aus Minus Alpha. Also Minus Alpha, das heißt, hier ist irgendwo x'. Und wir sehen schon, worauf es hinauskommt. X und y liegen innerhalb von Alpha, das heißt, ich komme auch mit einer minimalen Galerie innerhalb von Alpha von der einen Kammer zur anderen, aber wenn ich zu x' laufen möchte, muss ich die mal auch kreuzen. Und jetzt kommt unsere Faltung. Und auf Minus Alpha bewirken wir die Spiegelung. Das heißt, ich habe alles rübergeklappt zu Alpha. Oder in anderen Worten, wenn ich jetzt auf X' nochmal die Faltung loslasse, bin ich wieder bei X, wo ich vorher war. gut. Gucken wir uns an, wie wir von x' zu y laufen können mit einer minimalen Parallele. Ich nehme ein R, ich laufe bei x' los zu y mit einer minimalen Parallele. Wenn wir die Galerie nehmen und dann die Falten drauf loslassen, dann wissen wir noch, das haben wir uns im Kapitel über Falten überlegt, dass dann da eine Kante wegfällt, beziehungsweise dass da zwei Kammern, die vorher unterwegs auf der Galerie an so einer Kante lagen, dann zusammenfallen nach den Falten und dass deswegen die neue Galerie, die entsteht, mindestens einen kürzer ist, als die, mit der wir angefangen haben. Das ist genau das, was hier passiert ist. Allerdings bekommen wir dann etwas, was einen größeren Abstand hat, als das, was durch den Durchmesser vorgegeben ist. Und das geht nicht. Und deswegen liegen gegenüberliegende Kammern immer in unterschiedlichen Wurzeln. Mit weitreichenden Konsequenzen. Schau mal, ein bisschen was davon können wir heute bestimmt noch machen. Dann habe ich vielleicht noch ein, zwei Sachen nächste Woche. Das ist dann auch das Einzige, was für nächste Woche schon feststeht. Alles so schön, dass was kommt. Okay. Jetzt muss ich mich entscheiden, was mache ich jetzt und was mache ich nächste Woche, damit nächste Woche auch noch was Spannendes passiert. Satz 8.3. Wenn Sigma endlich ist, dann kann man ausrechnen, wie viele Wurzeln es gibt. Die Anzahl der Wurzeln ist 2-mal der Durchmesser. Das ist also unter der Voraussetzung wird sein, mal endlich ist, dann mal genau 2-mal Durchmesser. Jetzt noch an. Und nächste Woche werden wir dann sehen. Also es lohnt sich nächste Woche wieder zu kommen, denn wir werden nächste Woche zeigen, dass wenn ich mit zwei gegenüberliegenden Kammern anfange, jede Kammer im Kammernsystem auf einer minimalen Galerie liegt zwischen den beiden. Das ergibt also so eine kugelige Anschauung. Wir werden uns auch überlegen, dass gegenüberliegende Kammern eindeutig bestimmt sind, sodass man also eine Abbildung definieren kann, die jeder Kammer ihre gegenüberliegende zuordnet. Und dann kann man da auch noch was machen. So, ob wir dann noch was machen, das entscheiden wir aber dann zusammen. Jetzt weiß ich nur noch Satz 8. Dann sind wir voll fertig. Was ist drin, ist die Frage. Ist das nicht, glaube ich, beschrieben? Beweis 8.3.
Und zwar fange ich an mit gegenüberliegenden Kammern. Und jetzt kommt Kapitel, wo war das? Ja, wir hatten noch mehrere solche Resultate als zum Wurzeln nehmen und auch um Faltung und Projektion. Und es war immer Wurzeln, die irgendwas enthalten oder nicht enthalten. Oder die Menge aller Wurzeln, die irgendwas enthalten. So, da hatten wir noch mehrere solche Resultate. Und in der Geschmacksrichtung geht es jetzt weiter. S soll die Menge aller Wurzeln sein, die x enthalten, aber nicht y. Wir wissen ja, dass keine Wurzel beide enthält. Das bin ich jetzt mal vorher. Und jetzt sein Gegenüber und sein S. Die Menge der Wurzeln in Sigma, die x enthalten, aber nicht y. Enthalten nur eine der beiden Kammern, aber wir wissen ja nicht welche. Das heißt, wenn wir uns jetzt festlegen und sagen, wir halten x fest und gucken alle Wurzeln an, die x enthalten, dann wissen wir, dass die jeweils nicht y enthalten. Aber trotzdem mussten wir uns ja entscheiden für alle Kammern, wenn wir zum zählen wollen. Gut, nehmen wir uns mal so eine Wurzel her. X liegt drin mit dem Satz von vorher, nee, mit dem Lemma von vorher, 8, 2 liegt y dann nicht drin, y liegt also minus 1. Jetzt ist also y in minus 1. Und wir können jetzt quasi die gegenüberliegende Menge von Wurzeln uns angucken. Genauer ist die Menge aller Wurzeln minus Beta, wobei Beta aus S kommt, also die Menge der Wurzeln, die denen aus S gegenüberliegen, genau dasselbe wie die Menge aller Wurzeln Gamma enthält y, Gamma nicht x. Das heißt, wenn ich aus der anderen Perspektive gucke, ich schreibe es gleich mal. Ich schreibe es mal fertig. Ich muss nochmal ansetzen. Also, wir haben jetzt aus der Perspektive von x geguckt. Wir haben uns die Wurzeln hergenommen, die x enthalten, aber nicht y. Ich könnte das aus der anderen Perspektive machen und sagen, ich nehme die Menge aller Wurzeln her und nenne die meinetwegen t. Die y enthalten, aber nicht x. So, andere Perspektive. Und jetzt verbinde ich das, indem ich sage, ach so, na, wenn ich x enthalte und nicht y, dann muss y ja in der gegenüberliegenden Wurzel liegen. Also sind in Wirklichkeit die Leute aus t, die ich mir angeguckt habe aus der Perspektive von y, genau die gegenüberliegenden der Leute aus s. Das heißt, ich habe für jedes Beta aus s eine gegenüberliegende Wurzel minus Beta, die dann jeweils zählt für die Menge t der Wurzeln, die y enthalten, aber nicht. Ich habe also zwei Möglichkeiten, mir diese Mengen von Wurzeln anzugucken. Und die sind offensichtlich gleich groß. Der Witz ist, dass man dieses gleich groß sein hier links sieht. Denn zu jeder Wurzel gibt es genau eine gegenüberliegende, sprich die Anzahl der Minusbeta für Beta aus S ist dasselbe wie die Anzahl der Elemente in S. Ich behaupte, das sind alle Wurzeln. Denn jede Wurzel enthält x oder y. Das ist noch eine andere Lesart für Lemma 8, 2. Also muss jede Wurzel in der Menge s oder in der Menge t vorkommen.
zweimal T oder zweimal S.
Warum das der Durchmesser ist, die Anzahl der Elemente in S.
Und das liegt daran, dass wir. Ah, jetzt zitiere ich das ja mal. Aber es gab also in der Mathe, ich muss mal nachgucken, welches es war.
6 Gramm.
Dankeschön. Das war dieses Lemma, wo wir auch so eine Menge von Wurzeln hatten und wo wir dann gesehen haben, dass die Anzahl der Wurzeln in dieser Menge genau der Abstand der beteiligten Kammern ist. Aber der Abstand zwischen x und y ist ja genau der Durchmesser. So kommt das zustande. Lemma letzter Tag. Herzlichen Dank. Lemma 6.3 ist also die Anzahl der Wurzeln. Hergenommen haben und das ist der Durchmesser. Und damit sind wir fertig.
Ja, das ist doch ganz gutes Timing.
Die Forschung auf nächste Woche habe ich schon geliefert. Da sollten wir jetzt besprechen, was nächste Woche sonst noch so passiert. Also, wir greifen nochmal das Thema Gegenüberliegendes auf und machen da noch ein bisschen was. Da kann man dann auch mehr Spaß haben und man kann auch gucken, innerhalb von Residuen, was da Gegenüberliegendes heißt und so. Können wir ja machen. Aber erstmal werden sich diese 2, 3 Hauptresultate, die jetzt noch kommen, dafür nicht entscheiden. Dann können wir gerne noch mehr machen zum Thema Wurzeln, Rand von Wurzeln, wie man dann so ins Innere läuft. Da ist auch noch ein ziemlich nettes Resultat. Ich muss mal eben gucken, ob ich kurz zusammenfassen kann, was da passiert.
Das macht auf jeden Fall auch noch Spaß. Wo wir nämlich uns klar machen, dass wenn wir eine Kammer haben, und dann auf die gegenüberliegende Seite wollen, wenn man gespiegelt hat, dass man dann den Abstand ausrechnen kann. Das ist nämlich dann 2-mal der Abstand zum Rand plus 1. Ne? Also da zum Rand, dann einer für die Mauer und auf der anderen Seite weiter. Also ganz intuitiv. Das ist irgendwie ganz nett. Sowas kann man machen. Dann habe ich noch dieses innere Zeug. Da kann man was machen. Und was ich auch noch anbieten kann, ich guck mal, sowas wie verallgemeinerte N-Ecke als Motivation, wie es dann weitergeht. Ideen,
wie das dann weiterführt. Denn im Prinzip ist das jetzt so im Kleinen das, was man später macht, oder weiß schon nicht. Es ist ein Teil, es ist Vorbereitung, es ist auch für sich genommen interessant, finde ich. Aber es kann auch als Vorbereitung verstanden werden, wenn man sich mit der Theorie der Gebäude befassen möchte. Wir könnten also auch nächstes Mal gucken, was ist denn eigentlich ein Gebäude und wo findet man dann da drin diese Strukturen wieder. Das sind nämlich die sogenannten Apartments. Und da sehen wir alles, was wir uns hier überlegt haben. Und dann ist häufig die Idee, wenn man Gebäude studiert, zu gucken, finde ich das Zeug, was ich da gerade untersuchen möchte, innerhalb eines Apartments? Denn wenn ja, dann kann ich meine ganze Untersuchung in so ein Kammersystem verlegen, wo ich dann wieder Bescheid weiß. Und so. Also sowas könnten wir auch machen. Ich könnte nächste Woche nur skizzenhaft und natürlich ohne Beweise und so, weil wir ganz viel noch nicht wissen, aber ich könnte so ein bisschen erzählen, wo das da so hingeht und was da so die Konzepte sind. Das muss ich mir jetzt aber aufschreiben. Ich brauche also jetzt von Ihnen Wünsche. Das schreibe ich noch auf. Moment. Genau, was noch steht hier? Das nächste Kapitel heißt dann gegebenenfalls was noch. Was soll ich machen?
Also, ich würde mich sehr freuen, wenn wir in die Gebäudemathematik reinschnuppern könnten.
Ja, okay. Also, Gebäude reinschnuppern. Ja, können wir machen. Dann noch so ein bisschen Gegü. Gibt es noch andere Wünsche für den Fall, dass wir noch mehr Zeit haben? Hat nicht. Okay, also das. Und dann bereite ich gerne vor. Dann vielen Dank. Nächste Woche geht es da weiter und wir besprechen gleich, wie es mit der Übung läuft.